Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Heute spreche ich mit Martin Herrmann, ehemals Manager in der Energiewirtschaft und heute Aufsichtsratsvorsitzender der Tschechischen Post und Mitglied des Aufsichtsrats des Energieversorgers MVV Energie AG in Mannheim. Daneben fördert Martin als Business Angel junge Unternehmerinnen und berät sie bei den Gründungen. Mit Martin verbindet mich eine langjährige Zusammenarbeit in der Innogy-Gruppe, ehemals der Vertriebs- und Netzbereich im RWE-Konzern. Heute gehört dieser Unternehmensbereich zum E.ON-Konzern. Martin war CEO der RWE East und des Geschäftes in Tschechien, als ich CEO in Ungarn war. Gemeinsam verantworteten wir mit zwei Kollegen in der RWE East das Osteuropa-Geschäft des Konzerns. Es war wirklich eine tolle gemeinsame Zeit, an die wir uns gern zurückerinnern. Später war Martin der Vertriebsvorstand der Innogy SE und dort Kollege von Hildegard Müller, die wir ja vor kurzem in diesem Podcast zu Gast hatten. Ich möchte mit Martin heute über seine Karriere, über Frauen in der Wirtschaft und deren Förderung sprechen, weil Martin war immer ein großer Förderer dieses Themas und wir haben viel gemeinsam dort vorangebracht. Martin, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit deiner alten Kollegin hier über Frauen in Führung und Verantwortung in der Wirtschaft zu sprechen. Martin, vielleicht magst du dich selbst und deinen beruflichen Weg, aber auch das, was du heute machst, wo du heute lebst, den Hörern nochmal vorstellen und vielleicht auch ein bisschen was zu der Person Martin Herrmann sagen.
Also lieber Marie-Therese, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung in diesen Podcast. Ich habe mich wirklich gefreut, dass auch unser Kontakt weit über die Zeit unseres Ausscheidens bei der Innogy andauert und das macht richtig viel Spaß. Ja, zu mir. Du hast viel Berufliches schon gesagt. Ich bin 58 Jahre alt, gebürtig aus Düsseldorf. Ich bin in Wesel am Niederrhein aufgewachsen und dann habe ich eine Banklehre gemacht bei der Dresdner Bank, die ja dann später in der Commerzbank aufgegangen ist. Bin dann nach Münster gegangen, Studium der Volkswirtschaftslehre und von dort nach Frankfurt. In Frankfurt gestartet bei der Commerzbank und über die bin ich sehr schnell nach Tschechien gekommen und bin in Tschechien hängen geblieben. Ja, ich habe meine Frau hier kennengelernt. Wir haben zwei Kinder, die sind inzwischen schon erwachsen. Und ja, ich war dann für bis Ende 99 war ich in Prag, habe dort Investment Banking Geschäft gemacht, also im Wesentlichen M&A und bin dann für zweieinhalb Jahre nach Frankfurt gegangen zu der Commerzbank und zwar im Rahmen des Aufbaus des westlichen Investment Banking Geschäftes bei der Commerzbank. Und über diese Arbeit hat mich Tschechien wieder eingeholt. Ich habe die RWE beraten beim Kauf der tschechischen Gaswirtschaft und habe dann das Angebot bekommen als CFO nach Prag zu gehen. Und ja, das war 2002 und ja, aus dieser Zeit ist dann eine lange Geschichte geworden mit verschiedensten Positionen. Ich habe als CFO angefangen, dann bin ich CEO geworden des tschechischen Geschäftes, dann CEO des Osteuropa-Geschäftes. Wir haben unglaublich viele Restrukturierungen gemacht. Ja, und am Ende, du hast es bereits erwähnt, bin ich in den Vorstand der Innogy SE gekommen, gleichzeitig aber noch Country Chair geblieben in Tschechien. Und ja, war bei der Innogy mal fürs Vertriebsgeschäft zuständig mit weit mehr als 20 Millionen Kunden in vom UK bis eben halt nach Ungarn, von Polen bis hin in die Niederlande, das wichtige deutsche Geschäft etc. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, insbesondere natürlich, da wir mit der Innogy eine ganz neue Marke mit viel Dynamik, positiver Energie hatten, die auch im Börsengang ja gemacht hat und die wir vorangetrieben und aufgebaut haben. Das Ganze ist dann zu einem Ende gekommen durch die Transaktion, die RWE und E.ON gemacht haben, die zu einer Aufteilung der Innogy geführt hat, wobei die Bereiche Netze und Vertrieb eben halt bei E.ON gelandet sind und das erneuerbare Geschäft bei der RWE. Und in dem Zusammenhang bin ich ausgeschieden. Das war dann im Herbst 2019 und habe mich gefragt, was ich denn eigentlich machen möchte jetzt in der Zukunft, wenn man plötzlich einen komplett leergeräumten Kalender hat. Und ja, was mir schon in der Zeit der Innogy Spaß gemacht hat, war das Thema Startups. Und wir hatten einen Corporate VC in unserem Hause. Und insofern habe ich gesagt, dann möchte ich einfach das, was ich über meine Karriere gelernt habe, lernen durfte, die Erfahrungen weitergeben an Gründer, Gründerteams in unterschiedlichen Ländern und bin hier in Prag mit Startup Yard in Kontakt gekommen. Das ist ein Accelerator, der seit vielen Jahren hier aktiv ist. Ja, und so es kam eins zum anderen und heute habe ich ein nettes Portfolio auf Startup Investments. Manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich, aber mit sehr viel positiver Energie arbeite ich da mit Gründern zusammen aus unterschiedlichsten Ländern. Das ist sozusagen das eine Betätigungsfeld, was ich habe. Das andere ist, und du sprachst es an, das sind Mandate. Insofern habe ich hier im Augenblick zwei in Mannheim. Das ist sozusagen mein Herzensangelegenheit, weiter mit der Energiewirtschaft verbunden im deutschen Geschäft, aber auch mit signifikanten Aktivitäten im UK und in Erneuerbaren über die JUWI bei der MVV Energie AG. Und das zweite, da bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, eben halt der Aufsichtsratsvorsitz der Tschechischen Post, als die neue Regierung vor 3,5 Jahren ins Amt kam, sich vorgenommen haben, Aufsichtsratsarbeit zu professionalisieren. Und da bin ich reingekommen, mache das jetzt seit 3,5 Jahren. Das ist natürlich ein endliches Mandat. Stehen Wahlen in Tschechien an und da kann man von ausgehen, dass bei einem Regierungswechsel auch bei Staatsunternehmen Organe umgestaltet werden. Ja, und was wir am extrem viel Spaß macht, ist eben halt keinen 24-7-Job zu haben, wie das vorher der Fall war, wo man sozusagen ein Arbeitgeber und mit all der Verantwortung eben halt tätig ist, sondern eben halt unterschiedlichste Bälle jonglieren zu können, in unterschiedlichste Themen reinzuschauen ein bisschen mehr Flexibilität in der Gestaltung seines eigenen Tagesablaufs zu haben. Ja, und lebe in Prag seit vielen, vielen Jahren. Was mache ich sonst? Ich spiele ganz gern meine Runde Golf, wenn es geht. Und ja, und lese gerne.
Ja, klasse, Martin. Also man merkt immer noch die Leidenschaft für das, was du tust. Und das, glaube ich, hat uns beide immer auch verbunden. Neben dem Studium in Münster. Also das habe ich jetzt auch noch mal wieder in Erinnerung gerufen. Also ja, wir beide könnten über unseren gemeinsamen beruflichen Lebensweg endlos plaudern. Aber heute haben wir ja das Thema Female Success. So, und wie definierst du Erfolg im Kontext von Förderung von Frauen in der Arbeitswelt? Welchen Stellenwert hat das für dich und wie bist du dem persönlich während deines Berufslebens begegnet? Ist jetzt ein Strauß, aber mal, um da reinzukommen, ja.
Ja, also dann lass mich anders anfangen. Ich würde anfangen mit dem Thema Diversität. Ja? Ich bin ein ganz großer Anhänger von gemischten Teams. Und diese Diversität kann unterschiedliche Ausprägung haben. Ja? Das ist Alter, Background, Studium, Sprache, Kulturkreis und Geschlecht. Ja? Das heißt, und viele andere Kriterien. Und ich habe halt festgestellt, dass wenn man ein diverses Team hat, ja, wo jeder gleichgewichtet oder gleichberechtigt seinen Input leisten kann, dass dann Arbeitsergebnisse schlichtweg besser sind. Ja? Und ich denke, das kannst du bestätigen aus der Zusammenarbeit, die wir hatten, denn auch unsere RWE East und das Team war sehr divers, ja? Und hat sehr, sehr gut performt. Und nun das Thema Frauen ist mir erst, also Frauen in Führungspositionen und Quoten etc., ist mir erst richtig klar geworden in meiner Zeit bei der RWE. Also und zwar im Zeitablauf wurde es ja immer aktueller. Wir haben dann auch vor 10 Jahren gesehen, dass das Führungspositionengesetz verabschiedet worden ist. Das heißt, das Ganze bekam dann nochmal eine andere gerechtliche Bindung, Wirksamkeit, die Anforderungen sind gestiegen. Und heute, 10 Jahre später, muss ich sagen, erstaunt es mich eigentlich, dass man immer noch so stark an dem Thema arbeiten muss. Ja,
Ja.
denn sag mal, eine Führungskraft sollte erkennen, und jetzt fangen wir mal ganz oben in einem Unternehmen an, dass gemischte Teams besser sind. Ja, und wer das nicht erkennt und daran nicht arbeitet, ist in meinen Augen keine gute Führungskraft. Ja, und insofern habe ich auch in dem Zeitauflauf alle Initiativen unterstützt, die wir in den einzelnen Ländern, länderübergreifend, konzernübergreifend gemacht haben, um sicherzustellen, dass Frauen Sichtbarkeit bekommen. Ohne Sichtbarkeit funktioniert es leider nicht. Ja, und insofern kann ich nur sagen, ist das für mich durchaus ein Herzensthema.
Ja, also danke für dieses klare Commitment, Martin. Und ich erlebe in meinem Netzwerk, und ich bin ja auch immer noch sehr unterwegs, dass sehr viele Kollegen genau den gleichen Standpunkt haben wie du, sagen natürlich, das muss sein und ich wundere mich, warum geht's denn noch nicht? Und deswegen haben wir ja Female Success ins Leben gerufen, um mal praxiserprobte und aus Konzernerfahrung Empfehlungen zu geben, wie es denn so gehen kann. Und das Thema Sichtbarkeit ist auch in einem unserer Podcasts, in den Solo-Folgen wird darüber ganz klar gesprochen und auch werden Empfehlungen dazu gegeben. Also da sind wir ganz auf einer Linie. Aber du warst ja sehr viel in technischen Unternehmen unterwegs, also Energiewirtschaft, wie ich ja auch, ja. Oft galten die als Männerdomäne, aber auch das wird ja mit der Zeit besser, wenn ich allein sehe, wie viel Geschäftsführerinnen von Stadtwerken in Deutschland es heute gibt. Also es wird Stück für Stück besser. Und bei RWE waren wir sowieso meiner Meinung nach ziemlicher Frontrunner. Also wenn man sieht, wie viele gute Kolleginnen heute in der Republik Vorstandsposten innehaben, die mal bei RWE waren, also ja, was glaubst du denn, sollten die Unternehmen tun, um Frauen mehr für technische Berufe begeistern und sie dann aber auch, also für die Energiewirtschaft beispielsweise begeistern, aber dann sie auch langfristig im Unternehmen zu halten?
Also das ist eine sehr interessante Frage. Ich persönlich glaube, dass das Interesse, was ein junger Mensch an technischen Berufen erlernt, nicht notwendigerweise von dem zukünftigen potenziellen Arbeitgeber oder von dem Sektor erzeugt wird, sondern ich glaube, da muss man deutlich früher ansetzen, dass Kinder schon sehen, wie viel Spaß Technik macht. Ja, und zwar nicht nur als Nutzer von digitalen Medien, sondern tatsächlich auch hands-on. Und ich glaube, da muss es ansetzen. Und dann geht das Ganze ja über in den Bereich Ausbildung, Studium. Ja, ich glaube, man muss auch an der einen oder anderen Stelle mal hinterfragen, ob man in Führungspositionen immer Studierte benötigt. Ja, oder ob man nicht tatsächlich auch den Weg über den dualen Weg gehen kann über eine Ausbildung und dann trotzdem es schaffen kann, dass Menschen dann in Führungspositionen angelangen, einfach weil sie gut sind, ja, sie aber an einem Studium so keinen Spaß gehabt haben, weil sie einfach mehr praxisorientiert sind. Also ich darf, doch da muss man sich mal hinterfragen, wenn man Stellenausschreibungen macht, ob es immer der studierte Akademiker sein muss, ja. Aber das ist wahrscheinlich eine andere Diskussion. Aber über diese Schiene hinweg muss mehr gemacht werden, ja. Und wenn Frauen dann tatsächlich in diesen Weg einschlagen, dann muss man aber auch sicherstellen, dass sie durch ihre Rolle als Frau keine besonderen Hindernisse in den Weg gelegt bekommen haben, ja. Und es liegt nun mal in der Natur der Sache, dass Frauen Kinder bekommen, ja, und häufig dann eine Pause machen. Ja, und in dieser Zeit ein Kollege in der gleichen Rolle, aber nicht in Eltern Teilzeit oder sonst was geht, sondern voll weiterarbeitet. Ja, und die Reintegration von Frauen, die temporär ausscheiden aus dem Arbeitsleben und sich um Kinder kümmern, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Ja, und insofern könnte man den Eindruck bekommen, wenn man dann drauf schaut auf die jeweiligen Erfahrungen, dass der männliche Kollege einfach mehr Erfahrung hat, klar, weil er die Jahre gearbeitet hat und sich gegebenenfalls auf eine weitere Position hochgearbeitet hat. Also das ist ein Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ohne Karriererückschritte machen zu müssen, denen sich Unternehmen verschreiben können und müssen. Und dann sollte das eigentlich auch in technischen Berufen gut funktionieren. Warum sollte ein Mann technisch automatisch begabter sein als eine Frau? Das sehe ich so nicht. Und es gibt auch viele Beispiele inzwischen ja auch. Du hast es selber angesprochen, wo wir in Führungspositionen Frauen sehen, die auch einen technischen Hintergrund haben. Ja, und hier bei uns in Tschechien haben wir das an vieler Stelle gehabt. Und ich sehe das auch bei den tschechischen Unternehmen, die ich kenne, dass der Anteil der Frauen dort auch wächst.
Ja, und vielleicht, du hast jetzt gesagt, nicht unbedingt studiert haben, aber vielleicht auch nicht für eine Führungsposition nicht unbedingt der technisch letzte Experte sein. Wir beiden sind auch Quereinsteiger. Also, und ich war irgendwann mal sogar für die Netze Osteuropa zuständig und war Juristin. Also auch solche Querwege gehen ja. Da muss man Frauen nur sehr ermutigen, das auch zu tun. Ja. Nicht unbedingt das, was sie zu 100% gelernt haben.
Wenn man reflektiert, was man im Studium gelernt hat und was man hinterher in seinem Leben benötigt hat, ja, dann ist es, glaube ich, im Wesentlichen Kommunikation, das Denken, ja, sich mit Themen intensiver beschäftigen, ja, also etwas breitere Skills, die man gelernt hat und was einen dann sozusagen geholfen hat in seinem weiteren Berufsweg, ja, aber nicht notwendigerweise irgendwelche fachspezifischen Seminare im volkswirtschaftlichen Bereich zum Beispiel, ja, oder irgendwelche Spezialoptimierungen und was man dort alles gemacht hat, ja. Also es ist tatsächlich, dass man lernt zu reflektieren. Ich glaube, das ist eine wichtige Kenntnis.
Du hast eben angesprochen Tschechien, Deutschland. Siehst du in dieser Thematik Frauen in Führung und Verantwortung Unterschiede zwischen Osteuropa und Deutschland? Weil du bist ja in beiden Regionen aktiv.
Ja, sehe ich. Ich sehe insbesondere Unterschiede in der Art, wie es von Firmen systematisch angegangen wird. Und jetzt rede ich nicht über die international tätigen Konzerne, die sowohl in Deutschland als auch in Tschechien aktiv sind, so wie wir das auch gemacht haben, wo du zentrale Programme hast, wo ja schlichtweg erwartet wird, dass der gleiche Blick eben halt in den jeweiligen Ländern und die gleichen Programme dort umgesetzt werden. Das darüber spreche ich jetzt nicht, aber wenn du dir ganz spezifisch nur tschechische Unternehmen anschaust, nehmen wir mal die Tschechische Post jetzt mal als ein ganz gutes Beispiel, ja, da spielt dieses Thema eine deutlich untergeordnete Rolle, ja, und zwar eine Visibilität, ja, in dem, was es an Support dort gibt. Und das ist interessant, weil sie ja ein Unternehmen, was sehr, sehr viel Frauenanteil hat, also einen sehr, sehr hohen Frauenanteil, über alle Ebenen bis zur Top-Ebene. Ja, da kippt das plötzlich und man sieht deutlich mehr Männer in Führungspositionen. Ich glaube, das ist etwas, was ein bisschen in der Historie liegt, wo man im Augenblick, glaube ich, auch den Eindruck hat, wir haben andere Sorgen. Ja, das Unternehmen ist tatsächlich in schwerem Fahrwasser und macht jetzt eine intensive Transformation durch, dass man die Themen eher zur Seite schiebt, ja, und nicht proaktiv fördert. Also proaktives Fördern heißt ja, wie ich schon gesagt habe, Visibilität erzeugen. Das heißt, man muss sich mit seinen Nachwuchsführungskräften beschäftigen. Man muss sicherstellen, dass man genug Frauen hat in der Pipeline sozusagen, die für höhere Aufgaben in Frage kommen. Das ist Arbeit, ja, und das muss man machen und da muss man gegebenenfalls auch Widerstände umgehen und überwinden. Und vor dem Hintergrund sehe ich da deutlich mehr Aktivität in meinem anderen Mandat. Also wenn ich die MVV Energie AG nehme, die würde ich jetzt mal vergleichen mit dem, was wir bei der Innogy gemacht haben, mit allem, was da gemonitort wird. Er wird auch sehr viel drüber berichtet. Natürlich, wenn man sich einen Geschäftsbericht anschaut, da finden sich viele, viele Seiten über eben halt das Thema Personal und Führungskräfte und Unterstützung und so weiter. Also das ist eine ganz interessante Lektüre für alle, die sich eben halt mit dem Thema intensiver beschäftigen müssen. Wir haben aber in der Post, in der Tschechischen Post, jetzt um mal ein positives Beispiel zu nennen, sowohl die Chefin für das Filialgeschäft, also die Leiterin ist eine Frau, und das Gleiche für das Zustellernetz. Ja, also das Zustellernetz wird auch geleitet von einer Frau. Das heißt, wir haben zwei große personalstarke Bereiche, die von Frauen geleitet werden. Ja, aber Generaldirektor ist ein Mann und das ist eine totale Pyramide. Es gibt nämlich dort keinen Vorstand. Es gab aber schon mal eine Frau in der Historie in dieser Rolle. Also auch das ist nicht ausgeschlossen.
Aber ich habe das eigentlich in unserer Zeit in Osteuropa immer so erlebt, dass das Thema selbstverständlicher war. Das passt ja zu dem, dass du sagst, es wird jetzt nicht so viel, ich sag jetzt mal, Brimborium da drum gemacht. Ja, es war selbstverständlicher. Und wenn ich mich daran erinnere, unsere Zahlen wurden ja im RWE-Konzern auch schon und zu unserer Zeit RWE East sehr genau gemessen. Und ich glaube, unsere vier Länder standen eben immer ganz weit oben, auch in den in dem Index für die Führungskräfte. Also das ist aber gut, dass du das nochmal so auch darstellst, ja, dass eben die Intensität, wie sich darum gekümmert wird, dort vielleicht etwas weniger ist als in Deutschland, weil wir ja in Deutschland immer denken, naja, es müsste noch mehr gemacht werden. Ja. So, was glaubst du, was der Faktor, ich weiß, dass du sehr stark auch an ein gutes Miteinander, an eine gute Unternehmenskultur glaubst und dass du auch über Wertschätzung führst. Und was glaubst du, was macht das für Frauen aus? Und gibt es hier Unterschiede zu Männern?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube allgemein, dass wir doch alle in erster Linie Mensch sind. Ja, und die ganze Diskussion zentriert sich immer um das Thema Führung. Ja, aber in allererster Linie sind wir Menschen und möchten auch als Mensch wahrgenommen werden. Ja, das bedeutet, wir müssen imstande sein, auch als Führungskräfte mit allen Mitarbeitern, egal welcher Hierarchieebene, kommunizieren zu können. Ja, wertschätzen, kommunizieren zu können und nicht aus der Position heraus. Deswegen habe ich mich in Tschechien schon von Anfang an dagegen verwahrt, dass man mich Herr Generaldirektor oder Herr Vorstandsvorsitzender oder sonst was nennt. Ja, was durchaus Usus war. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Ungarn ähnlich war. Ja, das heißt also Nahbarkeit aufbauen, ja, indem man einfach derartige künstlich wahrgenommene Mauern einreißt. Ja, das ist, glaube ich, der erste und wichtigste Punkt. Was nicht bedeutet, dass man nicht klar machen muss, wie entschieden wird und wer final letztlich entscheiden muss. Ja, und das auszubalancieren, ist, glaube ich, eine entsprechende Kunst. Ja, kann man mit Männern anders reden oder muss man mit Männern anders reden als mit Frauen oder umgekehrt? Das kannst du wahrscheinlich besser beantworten als ich. Also ich habe es versucht, eigentlich gleich zu machen, ja, also ich sag mal, jetzt nicht zu versuchen, mit Frauen verbindlicher oder noch empathischer umzugehen, als man mit Männern umgeht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da gewisse Unterschiede sind oder von Männern gefühlt werden in der Kommunikation, ja. Ich weiß nicht, ob Frauen jetzt notwendigerweise empfindlicher sind, ja, das heißt, wenn man mal vielleicht etwas zu direkt kommuniziert, dass das auf der emotionalen Ebene ankommt und nicht als sachlich gemeinte Feststellung, aber da müssen möglicherweise auch Frauen dann, wenn so eine Wahrnehmung da ist, an sich arbeiten, sowohl wie die Führungskräfte, also auf beiden Seiten, dass man vielleicht mal ein dickeres Fell dann hat und die Ohren auf Durchzug stellt und sagt, ja, ist ja gut, also ich nehme es wohl wahr, denn ich weiß ja, dass du es irgendwie ein bisschen anders meinst. Ja. Also das können wir schon vorstellen.
Ja, also ich kann alle deine Ausführungen unterschreiben, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Also Frauen neigen dazu, doch etwas emotionaler zu reagieren und da müssen sie einfach dran arbeiten, genauso wie ich da dran arbeiten musste. Und ich selbst als Führungskraft habe immer das Gefühl gehabt, dass es mich etwas mehr Anstrengung gekostet hat, Frauen zu führen als Männer zu führen. Also das lag vielleicht auch an meiner Art. Also den Männern konnte ich ganz direkt sagen, zack, 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 so soll das gehen. Und das konnte ich bei Frauen so nicht tun. Aber auch das hat sich im Laufe meines Berufslebens und meines weiteren Werdegangs als Führungskraft auch erst herauskristallisiert und ist mir bewusst geworden. Und ich glaube, du hast eben mal ein Wort gesagt, Reflexion. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt mal bei dem ganz allgemeinen Thema für Führung sind, dass man reflektiert. Und es hilft dann natürlich, wenn man jemanden hat, dem man vertraut, der einem vielleicht, ich sag's jetzt mal vorsichtig, bei der Reflexion unterstützt.
Das macht sicherlich Sinn. Ich glaube aber auch, dass sich das gesamte Thema Führung im Zeitablauf verändert.
Ja.
Ja, das heißt, man lernt nicht nur dazu, sondern es gibt ja überhaupt keinen Status quo, ja, sondern Veränderung ist ja die einzige Konstante, die Welt herum verändert sich. Wir haben neue Generationen, die kommen, die haben eine ganz andere Erwartungshaltung und einen Zugang zu Arbeit, ja, möglicherweise auch ein anderes Motivationsniveau, ja. Also das alles ist in Flux, ja. Und insofern sollte man nie davon ausgehen, oh, ich bin jetzt die perfekte Führungskraft und das super, jetzt habe ich noch 10, 15 Jahre bis zur Rente und dann da bleibe ich jetzt mal so, wie ich bin, ja. Also jemand hat mir mal gesagt, über 50 könnte man sich nicht mehr verändern, eine Führungskraft, dem habe ich widersprochen. Ja, also.
Ja, da würde ich auch zustimmen. Und ich sag mal, männliche Führungskräfte, also wie du das jetzt warst, sind eigentlich oft ganz wichtige Verbündete für Frauen in einem Unternehmen. Also ich habe das zumindest so immer erfahren. Ich hatte ja sehr viele männliche Chefs. Und wie siehst du deine Rolle als solch ein Unterstützer? Und was würdest du deinen männlichen Kollegen oder den männlichen Kollegen insgesamt als Ratschlag geben, um weibliche Karrieren zu fördern? Also wie du das getan hast, denn irgendwie waren wir ja auch, also du warst der CEO, ich war normale Geschäftsführerin. Du hast das zwar nie so ganz gelebt als Chef, aber hast immer gesagt, ich bin einer Führer unter Gleichen, ja, aber trotzdem, da hattest du ja auch diese Rolle. Was würdest du als Empfehlung geben?
Ja, also ich mache wieder den Sprung zurück, sich vielleicht gar nicht so sehr darauf zu konzentrieren, dass man mit Frauen zu tun hat, sondern an dem Sachthema arbeiten. Ja, was möchte ich denn erreichen? Was müssen wir denn erreichen? Und welche Ressourcen habe ich denn, um das zu erreichen? Ja. Und Frauen, die entsprechend gefördert und visibel sind, ja, sind für mich doch dann eine extrem wichtige Ressource, ja. Vielleicht auch keine einsamen Entscheidungen treffen, sondern tatsächlich Entscheidungen im Team treffen. Ja, so haben wir das ja auch bei uns im Konzern in der Energy gehalten. Wir haben ja Führungsentwicklungsrunden gemacht im Vorstand, wo wir wirklich die Führungsebene darunter durchgegangen sind und gemeinsam überlegt haben, was wäre denn der nächste Entwicklungsschritt für eine Person? Ja, ob wir uns das alle vorstellen können und wo sehen wir die Stärken und wo sehen wir die Schwächen? Ja, und da müssen natürlich ausreichend Frauen vertreten sein. Das sehe ich auch ein bisschen als Aufgabe aller handelnden Personen, sowohl der Manager, also des, in dem Fall zum Beispiel des Vorstandes und der Ebenen dann drunter, dass sie jeweils Visibilität für ihre weiblichen Führungskräfte erzeugen. Aber ich möchte Visibilität für alle Talente haben. Es gibt ja keine möglicherweise jemanden geben, der in einem ganz spezifischen Bereich Fähigkeiten hat und wenn das niemand weiß, ja, dann kann ich ihn in dem Bereich nicht einsetzen. Ja, und dann ist vielleicht diese spezifische Fähigkeit mir wichtiger als das Geschlecht der Person für diese Entscheidung gut begründbar. Ja. Insofern ist das eigentlich ein sehr effektives Ressourcenmanagement, um das es da geht. Und das muss eben halt mit hoher Wertschätzung betrieben werden. Und wenn man dann Feedback gibt, ja, wie ist die Führungskraft gesehen worden von den unterschiedlichen Vorstandsmitgliedern und gegebenenfalls auch Kritik eingesammelt worden ist, da muss man schauen, dass man die so kommuniziert, dass sie auf fruchtbaren Boden fällt, ja, und zu Konsequenzen führt im Endeffekt. Ja, denn wenn mehrere Personen Feedback geben, dass in dem einen oder anderen Bereich noch Potenzial, Verbesserungspotenzial, Entwicklungspotenzial steckt, dann sollte dann eine Person das auch annehmen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, fällt das dann geht das in das Emotionale hinein oder kann man dann gut sachlich damit umgehen? Ja. Und ich glaube, das ist halt etwas, wo es dann doch durchaus Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen.
Und Uwe Tigges, der ja auch bei euch im Vorstand der Inuti SE war, zum Schluss war er sogar CEO, hat in dem Podcast, den ich mit ihm hatte, gesagt, ja, und das oberste Führungsgremium muss es wollen, Frauen mehr in Führung und Verantwortung zu bekommen. Und er hat dann gesagt, und wir wollten das. Und dann haben wir das auch geschafft. Mhm. So, Und also das ist erstmal eine ganz große Voraussetzung. Das oberste Führungsgremium muss von der Sinnhaftigkeit überzeugt sein, so wie du das am Anfang des Gespräches zu den gemischten Teams rausgearbeitet hast. Und ja, wir hatten ja auch in der Inuji eine Matrix-Organisation. Da gab es, also man hatte eigentlich fachliche Ansprechpartner und disziplinarische Ansprechpartner. Da gibt es natürlich auch viel Möglichkeit, rundum Feedback einzusammeln. Also Matrix-Organisation ist für die Führungstechnik nicht unbedingt immer schlecht. Muss man mitarbeiten können.
Ja, haben wir ja gemacht intensiv, also die 360er-Feedbacks zu machen, die halte ich für extremst wichtig. Und das, was Uwe Tickes gesagt hat, unterstütze ich nachhaltig. Das gilt aber nicht nur für das Thema Female Success oder Frauen in Führungspositionen, sondern es gilt insbesondere, und auch das haben wir, glaube ich, in der RWE sehr stark gesehen, für das Thema Kultur. Und das Thema Frauen in Führungspositionen ist für mich eigentlich nur einer der Bausteine für eine tolle Unternehmenskultur, die man sich schaffen muss, ja, die purpose-getrieben ist, ja, wo man weiß, was ist meine Vision, an der ich arbeite, was auf welche Mission begeben wir uns jetzt hier, ja. Und wenn diese unterschiedlichen Bausteine vom Vorstand, und das beginnt beim CEO, nicht gewollt und vorgelebt werden, ja, dann versandet jede Initiative. Ja, und ich glaube, da haben, wenn man die RWE-Geschichte hineingucken, haben wir sehr gut gesehen, wie sich das entwickelt hat. Auch das ist natürlich immer abhängig von äußeren Gegebenheiten, in welcher Situation sich ein Unternehmen gerade befindet. Aber ich glaube, gerade bei der Inuji ist es uns gelungen, eine Kultur zu schaffen, die die Führungskräfte, die jetzt die Inuji verlassen haben und sich weiterentwickelt haben, auch in Top-Führungspositionen anderer Unternehmen, die sie dort mitgenommen haben. Also das ist so eine Beobachtung, die ich mache, und die versuchen wieder ein positiver Multiplikator für eine tolle Unternehmenskultur zu sein. Und ja, das freut mich.
Ja, also diese Zeit hat uns einfach geprägt. Und ich würde auch sagen, also die Zeit, die du beschreibst, da war ich auch schon älter als 50. Mhm. Und natürlich konnten wir dazu lernen, ja. Wir haben das nicht immer sofort eingesehen, aber am Ende des Tages war es so, ja. Also ich erinnere mich an Next Level Leadership Programm. Also das ist aber nochmal ein anderes Thema. Da könnten wir auch abendfüllend drüber reden und was wir da alles veranstaltet haben. Ich komme jetzt nochmal zu dem Bereich, wo du sehr enthusiastisch drüber geredet hast, nämlich deine Tätigkeit als Business Angel und dass du GründerInnen unterstützt. Und wie siehst du hier die Situation von weiblichen Gründerinnen? Denn da wird in Deutschland sehr stark das gepusht, dass doch bitte auch mehr Frauen dort gründen sollten, weil das wirklich stark männerdominiert ist. Wie siehst du die Situation insgesamt?
Also ich sehe viele Startups, einfach weil ich über Startup Yard auch in einem Selection Committee bin und deswegen gestern alleine zwei Videokonferenzen mit potenziellen mit Startups geführt habe, die sich um ein Acceleration-Programm bei Startup Yard einen Platz da drin bewerben. Und in der Tat sind es sicherlich männerdominierte Teams, die ich sehe. Es gibt Frauen in den jeweiligen Teams, aber das ist sicherlich noch eine Minderheit. Da gibt es Potenzial. Und das ist jetzt nicht notwendigerweise auf ein Land beschränkt. Und ich glaube, das ist durchaus hier in Europa in vielen Bereichen der Fall. Ich bin bei Startups investiert, wo es auch in dem Gründerkreis Frauen gibt. Ja? Aber habe für mich selber festgestellt, dass ich ein Portfolio-Ungleichgewicht habe. Ja, das heißt also, ich habe tatsächlich viel mehr Teams, die von männlichen Gründern getrieben werden. Und da fehlt mir auch die Diversität. Ja, und deswegen, es war mein letztes Investment, was ich jetzt vor kurzem getätigt habe, auf das ich aufmerksam geworden bin bei einem Pitch Day von einem großen Accelerator in Berlin, ist ein deutsches reines Gründerteam. Ja. Es gibt einen Mann dabei, aber ich sage mal, die beiden Haupttreiber, das sind Frauen, die mit einer super Leidenschaft für ihr Produkt gepitcht haben, dass ich gesagt habe, da bin ich dabei. Ja. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich diese Reise entwickelt, hin zu einem hoffentlich tollen und sehr erfolgreichen Startup.
Kannst du verraten, in welchem Bereich?
Ja, das kann ich verraten. Das Unternehmen heißt Bima, ist im süddeutschen Raum sitzt das. Und was die machen ist, sie haben eigentlich ist das für kleine Kinder ein Produkt, ja, in dem man mit einem Beamer abends ein sich bewegendes Bild auf die Zimmerdecke wirft, ja, was zu Gesprächen einladen soll zwischen Eltern und Kindern, ja, das Kinder begeistert. Da kannst du natürlich tolle Themenwelten mitmachen, ja. Und insofern kann man das wunderbar skalieren. Man kann es natürlich aber auch in Krankenhäusern verwenden. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, so auch für alte Menschen verwenden kann. Ja, es beruhigt die Kinder sehr gut. Sie schlafen besser ein. Ja, und sie verbringen, weil sie wollen digital, irgendetwas wollen sie sehen vom Schlafengehen. Und da ist natürlich ein bewegtes Bild am Computer oder iPad oder sowas ist eigentlich nicht das Richtige für sie. Ja, und insofern schafft man eine schöne Stimmung. Und ja, ich bin gespannt. Und das ist ein einfaches Produkt. Einfach handelbares Produkt, ja. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Also die erste Marktresonanz ist und von Kindern und Eltern ist ganz fantastisch, ja. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Das werde ich beobachten. Danke für den Tipp. Also vor allem deine Gedanken zur Skalierbarkeit sind natürlich interessant, ja. Nicht nur der Kundenkreis Kinder, sondern auch Altenheime, Krankenhäuser, etc. und so weiter. Ja, also Martin, ich glaube, wir beide hätten viel zu reden und könnten endlos weiter plaudern hier, aber auch ein Podcast kommt einmal zu seinem Ende. Und deswegen würde ich dich abschließend nochmal fragen, was würdest du den Hörern von Female Success mit auf den Weg geben wollen? Ein inspirierender Gedanke, ein Learning oder etwas aus deiner Erfahrung, ein Appell?
Also erstmal bedanke ich mich ganz herzlich. Hat super viel Spaß gemacht, ja, und ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern auch von dem Podcast. Was würde ich weitergeben? Jungen Menschen würde ich mitgeben wollen, dass sie nicht krampfhaft einen Karriereweg im Kopf haben sollten, ja, sondern einfach zu versuchen, die Aufgaben, die sie in dem Augenblick machen, richtig gut zu machen. Dann sollte es Führungskräfte geben, die das merken. Und sie fördern und dann ergeben sich Möglichkeiten, über die man am Anfang seiner Karriere niemals nachgedacht hat. Das ist vielleicht das eine. Das andere ist, gilt sicherlich für alle Menschen, neugierig bleiben. Ja, und vor allen Dingen positiv. Positive Energie nach außen ausströmen. Das macht die Kommunikation mit einem Menschen, der positiv ist viel, viel einfacher als mit jemandem, der griesgrämig ist und super introvertiert und sich ein bisschen eingräbt. Ja, das ist dann eine größere Herausforderung in der Kommunikation. Also auch das würde ich jedem raten und neugierig bleiben. Also Veränderung ist die einzige Konstante und ja, dann lasst uns das alle gemeinsam als Chance begreifen.
Ja, und jetzt kann ich es mir nicht verkneifen, nochmal dich zu bitten, eine Anekdote preiszugeben, die passt zu Lernen über 50. Wir haben das in der Vorbereitung unseres Podcasts nämlich kurz, war mir schon völlig entfallen, aber wenn du das erzählst,
Ja,
bitte.
gerne. Also, wenn du mir die Erlaubnis gibst, dann
Ja.
erzähle ich das natürlich gerne. Aber es ging tatsächlich Digitalisierung unserer Arbeitsmittel und Marie-Therese hat lange Zeit an ihrem doch etwas älteren Telefon, ich nenne jetzt den Typ nicht festgehalten. Ja, dann haben wir doch mal angeregt, sich mit der Apple-Welt zu beschäftigen und dass es da so viele schöne Apps gibt und die man im App Store dann entsprechend auch bekommen kann, ja. Und Marie-Therese Frage war dann doch tatsächlich, wo es in Münster den App Store gibt, wo sie shoppen gehen kann.
Ja, und wie gesagt, da war ich auch sicherlich, sicherlich hatte ich die 50 überschritten. Also, und wenn man die Entwicklung, wenn ich die sehe, ne, heute nehme ich selber Podcasts auf, bin sehr stark auf LinkedIn unterwegs. Also, das passt dazu, ja. Neugierig bleiben, sich entwickeln. Also, ja, lieber Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in deine Arbeit und deine Empfehlungen. insbesondere auch zu dem Thema Führung und auch, dass du nochmal so persönliche Anekdoten, die mir schon ganz entfallen warst, nochmal in Erinnerung gerufen hast. Ja, also, liebe Hörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert doch unseren Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen, die von diesen Themen profitieren. Ja, und ich habe noch einen Hinweis. Unsere Webseite femalesuccess.eu ist live und dort haben wir die Solo-Folgen zu Blogs verarbeitet. Also die Folge Wie wurde ich Vorständin, gibt es jetzt einen Text zu und dann gibt es nochmal den Hinweis auf den Podcast. Also da lohnt es sich mal zu stöbern. So, aber heute danke ich euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge von Female Success und
Tschüss.
Genau.
Von mir.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.